Ich lese den Bibeltext zu der heutigen Predigt. Ihr seid herzlich eingeladen, nach dem Text mit dem Eingerückten zu antworten. Der Text steht in Jesaja 11, die Verse 1 bis 10. Aus Isais Stumpf wächst ein Spross, aus seinen Wurzeln schießt ein neuer Trieb. Auf ihm wird ruhen der Geist Jahwes, der Geist der Weisheit und des Verstands, der Geist des Rates und der Kraft, der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor Jahwe. Jahwe zu fürchten ist ihm eine Lust. Er urteilt nicht nach Augenschein, verlässt sich nicht auf das, was er hört, sondern richtet auch die Geringen gerecht und hilft den Gebeugten zu ihrem Recht. Seine Befehle halten das Land in Zucht. Der Hauch seines Mundes bringt den Gesetzlosen um. Sein Hüftschurz heißt Gerechtigkeit, und Wahrheit ist der Gurt, der seine Lenden umschließt. Dann ist der Wolf beim Lamm zu Gast, und neben dem Böckchen liegt ein Leopard. Kalb und Löwenjunges wachsen miteinander auf. Ein kleiner Junge hütet sie. Kuh und Bären teilen eine Weide, und ihre Jungen legen sich zusammen hin. Und der Löwe frisst Stroh wie das Rind. Der Säugling spielt am Schlupfloch der Schlange, und in die Höhle der Otter steckt das Kleinkind die Hand. Auf dem ganzen heiligen Berg wird niemand Böses tun. Niemand stiftet Unheil, richtet Schaden an. Und wie das Wasser den Meeresgrund bedeckt, so ist das Land von der Erkenntnis Jahwes erfüllt. An dem Tag wird es Isais Wurzelspross sein, der als Zeichen für alle Völker dasteht. Dann kommen sie und suchen Rat bei ihm. Sein Palast ist voller Herrlichkeit. Worte des lebendigen Gottes.
Ray hat es gerade schon gesagt, es ist mittlerweile echt hier so eine halbe Völkerwanderung raus und das Kino ist halb leer abgefahren. Ich habe das Gefühl, wird immer mehr. Wo kommen die ganzen Kinder her? Also, natürlich weiß ich, wo die Kinder herkommen. Wow, was für ein Text, was für Bilder, mit denen wir in diese Adventszeit starten und in diese Adventspredigtreihe. Advent, das so viel heißt wie Ankunft. Die Zeit, die für uns Christen so eine Warten auf unsere Hoffnung sein soll. Eine Zeit der Vergegenwärtigung unserer Hoffnung und eine Zeit des Kultivierens unserer Hoffnung. Und der Mensch braucht Hoffnung. Der Mensch braucht Hoffnung so sehr und der Mensch muss hoffen, der Mensch will hoffen. Und Martin Luther hat gesagt, alles, was in der Welt erreicht wurde, wurde aus Hoffnung getan. Und die Frage ist wahrscheinlich wie bei so vielen nicht, ob du hoffst, sondern worauf du hoffst. Und das ist auch die Frage, die uns der Advent jedes Jahr wieder stellt. Auf was hoffst du, was trägt dich, auf was schaust du, auf was wartest du, was ist deine Hoffnung? Und ich glaube, in den letzten 3 Jahren und auch durch die aktuelle Lage das ist schon eine ganz schöne Zerreißprobe für alle unsere Hoffnungen, oder? Simon und Alex haben mir vor 2 Wochen einen Song vorgespielt, der einen irgendwie sprachlos zurücklässt. Ein Song, der irgendwie auch so mit so einem Augenzwinkern und auch irgendwie so ein bisschen lustig daherkommt, aber der irgendwie auch gleichzeitig erschreckend ist. Billy wird von seinen 2 Freunden geweckt, denn er hat 2020 verschlafen und bekommt nach einem sehr starken Kaffee innerhalb 3,5 Minuten erzählt, was in diesem einen Jahr passiert ist. Und ich lese mal nur die Strophen vor. Sorry, dass wir stören, du hast wirklich lang gepennt. Und du sagtest selber, wake me up when September ends. Ein Abdruck auf der Wange, deine Augen sind verschliert. Müde lächelnd fragst du, was ist 2020 so passiert? Setz dich erstmal, Billy, hier ein starker Kaffee. Man muss dabei gewesen sein, um das alles zu verstehen. Die Frage ist nicht, was ist passiert, nur wo fängt man an? Und dann brachten wir ihn auf den neuesten Stand. Es begann schon an Silvester, als die Affen brannten, Trump mit einer Drohne beinahe den Irakkrieg anfing. Der Himmel über Sydney rot, Australien stand in Flammen, während unweit irgendwer das Dschungelcamp gewann. Im Februar fiel uns auf, das System hat Risse. In Erfurt fiel ein Blumenstrauß, in Hanau fielen Schüsse. Ach so, das mit der Maske, ja, die hat man jetzt dabei. Aber mehr dazu in Strophe 3. Das Virus kam im März, alles war zu Ende. Wir kauften sehr viel ein, wir wuschen uns die Hände. Das hat so gut funktioniert, wirklich ungelogen. Jeder Deutsche hatte plötzlich einen Lieblingsvirologen. Europa macht die Grenzen dicht, jetzt plötzlich auch für uns. Hilfe für die Lufthansa, Mitleid für die Kunst. Und jetzt hol nochmal tief Luft, falls du dachtest, das war's. Triggerwarnung, Kobe, falls du Basketball magst. Es gibt Risse im System, bemerkten wir im Mai. Wir posten schwarze Kacheln, dachten, jetzt ist es vorbei. Zweimal demonstrieren, Mist, hat leider nicht geklappt. Es gibt immer noch Rassismus, doch jetzt hassen wir die Taz. Er sitzt aufrecht im Bett, völlig perplex. Ich wünschte, ihr hättet mich niemals geweckt. Billy, wenn du jetzt denkst, das geht weg, wenn du pennst, ist die Welt noch die gleiche, when September ends. Man hört diesen Song und denkt, es kann nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass das alles neben dieser Pandemie in einem Jahr passiert sein soll. Und dann rattert und rattert der Kopf und dann fällt einem ein, was 2021 passiert ist. Ganz zu schweigen von dem, was wir in 2020 erleben und sehen müssen. Und ich habe das Gefühl, dass in den letzten Jahren viele, gerade vielleicht so in meiner Generation, auch zum ersten Mal überhaupt mit dieser oder mit einer Unsicherheit dieser Art konfrontiert wurden. Zum ersten Mal gemerkt haben, wie fragil irgendwie alles sein kann. Eine gewisse Enttäuschung von Dingen, auf die man gehofft hat. Enttäuscht von Dingen, Leuten, Ideen, vielleicht auch Kirche, die einem Sicherheit, Gesundheit, Frieden und ein gutes Leben versprochen haben. Aber alleine 2020 sind laut der WHO die Fälle von Depressionen und Angststörungen um 25% angestiegen. Und gerade bei jungen Menschen, die Angst vor Arbeitslosigkeit, die Angst vor der Zukunft haben. Und jetzt stehe ich hier am ersten Advent und frage, auf was hoffst du? Auf was hoffe ich? Und diese Frage hat mich in den letzten 2 Wochen unfassbar gequält, weil ich wusste, ich kann mich hier heute nicht hinstellen und von Hoffnung und Advent sprechen, ohne mir selber diese Frage zu stellen. Auf was hoffe ich? Und ich bin ganz ehrlich, mich hat nicht nur diese Frage gequält, sondern mich hat dieser Predigttext gequält, der doch eigentlich voll so vieler schöner Bilder ist. Er hat mich gestresst, er hat mir Schlaf geraubt. Ihr könnt Simon, Alex und das ganze Team fragen. Weil ich irgendwie nicht wusste, was ich damit anfangen soll, weil ich nicht wusste, wie ich diesen Text anpacken soll und was ich darüber erzählen soll. Und er hat mir Mitte der Woche etwas ganz Wichtiges, irgendwie schmerzhaft, aber auch heilsam zugleich, etwas vor Augen geführt, mit dem ich auch irgendwie noch lange nicht durch bin. Nämlich, dass der Text für mich so sperrig ist, weil sich meine Vorstellung von Hoffnung nicht wirklich mit der Hoffnung deckt, von der dieser Text spricht. Und vielleicht geht es dir ähnlich. Ich habe festgestellt, dass meine Vorstellung von Hoffnung oft so eine Kalenderblatt-Positivität ist. Und wenn ich ganz ehrlich bin, dann ist sie eigentlich davon geprägt, dass ich davon ausgehe, dass das Leben irgendwie bergauf geht. Geprägt von so einem Narrativ, dass schon immer irgendwie alles gut geht und eigentlich letztlich auch irgendwie alles ein bisschen besser wird. Und auch ich habe ja eigentlich jeden Tag die Chance, mein Selbst zu optimieren und mein Selbst so ein bisschen besser zu machen. Und jeder Schmerz, jede Krise ist eigentlich nur so ein kleiner Knick auf diesem Weg bergauf. der dann mit Gottes Hilfe natürlich möglichst schnell wieder korrigiert werden kann. Schnell zurück in die Spur Richtung zu einem Leben, zu einer Vorstellung von so einem satten Leben. Und ich muss mir eingestehen, das ist nicht die Hoffnung, auf die wir uns in dieser Adventszeit besinnen, nicht die Hoffnung, von der dieser Bibeltext spricht. Dieses Bild von Hoffnung zeugt eher von meinem oder meiner verzerrten Sicht auf die Realität. Dieser Text spricht von einer Hoffnung, die uns hier und jetzt Kraft und Zuversicht und Freude geben will, aber deren Quelle über unseren Horizont hinausgeht, der über meine Vorstellung von Hoffnung hinausgeht, eine Hoffnung, die größer und weiter ist, eine Hoffnung, wie es in Römer 5, Vers 5 heißt, in der wir nicht enttäuscht werden. Eine Hoffnung, die wirklich tragen kann, selbst dann, wenn nichts danach aussieht. In unserem Predigttext sieht Jesaja etwas, das diese Hoffnung in uns auslösen soll. Mitten in die absolute Hoffnungslosigkeit Judas, des Südreichs Israels. In einer Zeit des absoluten Versagens der Könige, eine Zeit der Unterdrückung, der Verschleppung und Exil, Ausbeutung und grausamen Hinrichtungen durch die Assyrer. In einer Zeit, in der sich die Menschen gefragt haben, wird es jemals wieder normal werden? Werden wir jemals wieder ein normales Leben führen können? Und hat Gott uns vergessen? Und in dieser Lage spricht Jesaja von diesem Stumpf Isai, der Vater Davids, und diesem Spross. Von einem Baum, der die davidische Königslinie symbolisiert, die laut Gottes Versprechen an David wachsen und gedeihen sollte, aber von dem eigentlich nicht mehr viel übrig ist, außer ein Stumpf. Totholz, Hoffnungslosigkeit, ein Volk, eine Zukunft, von der beinahe nichts mehr übrig ist. Doch aus diesem Stumpf Spross und aus seinen Wurzeln ein neuer Trieb, ein Bild neuer Hoffnung, Hoffnung auf Leben. Und es gibt tatsächlich Bäume, bei denen das möglich ist. Und eine ehemalige Trainee von uns, Hannah, hat mal ein Foto davon gemacht und der Ray kann es, glaube ich, hier mal anwerfen. Schaut euch das mal an. Was für ein unfassbar schönes Bild für Hoffnung, was für eine unfassbar schöne Aussage über Gott selbst, der das Kaputte sieht, der Hoffnungslosigkeit sieht, der die Verzweiflung und die Enttäuschung sieht und in und aus diesem Chaos Neues und Gutes erwachsen lassen kann. Leben entstehen lassen kann. Etwas, wo eigentlich keiner mehr mit gerechnet hat. Und genau davon spricht dieser Text, eine neue Hoffnung in Gestalt eines neuen kommenden Königs. Ein Hoffnungsträger, ein Retter. Und es ist in Vers 1 schon eigentlich total spannend, dass dieser kommende König nicht nur aus dem Stumpf erwächst, also einfach irgendein Nachkomme Davids ist, sondern gleichzeitig auch aus den Wurzeln. Ein neuer König, der irgendwie Ursprung und Nachkomme zugleich ist. Ein König, auf dem der Geist Gottes ruhen wird, der durch Gottes Geist befähigt ist, all seine königliche Macht im besten Sinne für das Volk auszuüben. Während die Herrscher vergangener Könige irgendwann immer zu Ungerechtigkeit, zu Armut, Unterdrückung führten, wird die Herrschaft dieses Königs geprägt sein von Weisheit und Verständnis, von der Fähigkeit und der Kraft, gute Entscheidungen treffen zu können. Er wird voller Erkenntnis über Gott sein, er wird Gott von ganzem Herzen achten und ehren. Eine Herrschaft aus seiner Verbindung zu Gott, eine Verbindung durch die sich Gott selbst im Handeln dieses Königs offenbart. In Gerechtigkeit und Treue. Er wird sich durch seine Macht nicht selbst bereichern. Er verlässt sich nicht auf Hörensagen. Er richtet nicht nach dem Augenschein. Er sieht darüber hinaus. Er ist den Menschen nah. Er sieht den Einzelnen und er sorgt dafür, dass den Ausgebeuteten den Unterdrückten und Betrogenen, den Armen, den Witwen und Waisen, den Schwächsten der Schwächsten im System Gerechtigkeit widerfährt. Und dann kommt die zweite Hälfte von diesem Predigttext und da wird es irgendwie wild, beziehungsweise das Gegenteil von wild. Mit wahnsinnig schönen Bildern werden die Auswirkungen dieser Herrschaft des Königs beschrieben. Und ich lese das nochmal kurz vor, dann ist der Wolf beim Lamm zu Gast und neben dem Böckchen liegt ein Leopard, Kalb und Löwenjunges wachsen miteinander auf. Ein kleiner Junge hütet sie. Kuh und Bären teilen eine Weide und ihre Jungen legen sich zusammen hin. Und der Löwe frisst Stroh wie das Rind, der Säugling spielt am Schlupfloch der Schlange. In die Höhle der Otter steckt das Kleinkind die Hand. Bilder des Friedens und der Versöhnung. Und ich habe beim Vorbereiten länger überlegt, ob man dafür überhaupt schönere Bilder finden kann, für Frieden, für Versöhnung, ein Zustand ohne Angst, ohne Gefahr, keine Verletzung, kein Schmerz, ein Zustand von Trost und Wiederherstellung von Beziehungen, ein Zustand von Harmonie. Und diese Bilder haben in den Menschen ein hoffnungsvolles Warten versetzt. Man könnte sagen, ein erstes Advent, ein erstes Warten auf diese Ankunft dieses Königs. Und irgendwie ein echt langes Warten. Bis zu der Geburt dieses Kindes, die wir an Weihnachten feiern. In einem einfachen Stall, umgeben von Dreck und Vieh. Die Geburt von Jesus Christus, die alles auf den Kopf gestellt hat. Von dem die Evangelien sagen, er ist dieser König. Wurzel und Spross zugleich, Gott und Mensch zugleich. Und er selber sagt, dieses neue Königreich, auf das ihr wartet, ist nahe gekommen. Ich bin diese Hoffnung. Ich bin dieses Leben. Der Spross, der aus Totholz erwächst. Ein Gott, der den Menschen so unfassbar nahe kommt. Ein Gott, der selbst einer der Schwächsten wird. Ein hilfloses Kind in einfachen Verhältnissen. Der sich unendlich verletzlich macht, um uns durch sein Leben dieses Königreich nahe zu bringen. Das Wesen Gottes, das er selbst verkörpert. Kein starker, großer Machthaber, keiner, der mit Gewalt seinen Willen durchsetzt, sondern ein Mann, der Liebe zum höchsten Gebot macht und der sich selbst für diese Liebe aufgibt. Ein Mann, der sich den Armen, den Einsamen, den Witwen und Waisen zuwendet, der sich den Verstoßenen widmet, dem Abschaum der Gesellschaft, der sich den Kranken, den Abgeschriebenen annimmt, der tröstet, der heilt, der nicht nach dem Augenschein oder dem Hörensagen richtet, der im Herzen des Einzelnen interessiert ist, der versöhnt und der uns letztlich Gott selbst nahe bringt. Über den Jesaja ein paar Kapitel vorher sagt, er wird Immanuel genannt werden. Gott mit uns. Und vielleicht sagst du jetzt, okay, alles klar, aber Jesus kam und selbst nach all dem, was er getan hat, waren da immer noch Besatzer. Zur Zeit Jesu waren es nicht mehr die Assyrer, sondern die Römer. Und da war immer noch Unterdrückung, immer noch Ungerechtigkeit. Da war immer noch Ausbeutung, da war immer noch Hass und Zerstörung, immer noch Krankheit und Unfrieden bis heute. Und vielleicht war uns das lange oder vielleicht noch nie so bewusst wie aktuell. Und vielleicht fragst du dich völlig zu Recht, was soll da jetzt genau meine Hoffnung sein? Welcome to my life. Willkommen in meinen letzten 2 Wochen. Ich habe es euch schon gesagt, die 2 Wochen, die mich irgendwie echt gequält haben, in denen ich gefühlt jeden Tag alles einmal durchdacht habe und wieder verworfen habe. In denen ich irgendwann nicht mehr wusste, wo unten und oben ist. Aber wisst ihr, es waren auch 2 Wochen, die so eine neue Suche nach dieser Hoffnung in mir angestoßen haben. zwei Wochen, in denen mir Menschen eingefallen sind wie Dietrich Bonhoeffer. Ein Pastor und Theologe, der unter Hitler im KZ hingerichtet wurde, der schon in seinen letzten Tagen wusste, was auf ihn zukommt, und zwar Tod durch Hängen und das ungekleidet. Ein SS-Lagerarzt berichtet später schriftlich über ihn. Durch die halb geöffnete Tür eines Zimmers im Barackenbau sah ich vor der Ablegung der Häftlingskleidung Pastor Bonhoeffer, der in innigem Gebet mit seinem Herrgott war und kniete. Die hingebungsvolle und erhörungsgewisse Art des Gebetes dieses außerordentlich sympathischen Mannes hat mich aufs Tiefste erschüttert. Und zwei Strophen aus dem letzten Gedicht, das er vor seiner Hinrichtung schrieb, lauten: Noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach Herr, gib unseren aufgeschreckten Seelen das Heil, für das du uns geschaffen hast. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Wisst ihr, vielleicht ist genau das Advent, dass wir uns mit dem Schmerz und der Last dieser Welt eins machen, dass wir die Augen davor nicht verschließen, dass wir in diesem Chaos des Wartens die Erfahrung machen, dass wir für was anderes geschaffen sind, für dieses Heil, von dem Bonhoeffer hier spricht, das er vor Augen hat, und dass wir diese Hoffnung im Warten darauf finden. Dass wir im Chaos des Wartens, in unserer Angst, in unserem Schmerz die Erfahrung machen, dass Gott uns nahe kommt und dass wir in ihm wunderbar geborgen sind. Ich habe keine Ahnung, mit welchem Gepäck du hier angekommen bist, wie es dir geht. Ich weiß nicht, was in den nächsten Wochen auf dich wartet, was es für dich bedeutet, was in dir hochkommt, wenn du an Weihnachten denkst, wenn du an Advent denkst, was, keine Ahnung, vielleicht freust du dich tierisch auf deine Familie, nach Hause zu fahren, aber vielleicht ist es auch genau das, was dir Angst macht, weil da Streit ist, weil da Unfrieden ist oder weil da einfach dieser leere Platz am Tisch ist. Wisst ihr, vielleicht ist Advent eine Einladung, sich in dieses Warten einzuklinken, das schon so viele Jahre vor uns begonnen hat. Sarah Bessie schreibt: Ich möchte Teil eines Volkes sein, das die Dunkelheit sieht, weiß, dass sie real ist, und dann trotzdem eine Kerze anzündet. Diese Kerze hoch und gegen den Wind hält und dieses Licht dahin trägt, wo immer es gebraucht wird. Ich will lernen, was es heißt, mich in dieses Warten einzuklinken. Und ich will diesen Advent bewusst dafür nutzen. Ich will die nächsten Wochen mir Zeit und Raum dafür schaffen, mir dieses Wartens bewusst zu werden und diese Hoffnung in der Nähe Gottes zu finden. Ich will diese Hoffnung. Ich will dieses Licht. Und wenn ich es habe, dann will ich es hochhalten und ich will es teilen. Und vielleicht willst du das auch. Und dann kannst du dir jetzt diesen Moment der Stille nehmen, um zu überlegen, was das für dich und deine nächsten Wochen bedeuten kann. Ich wünsche dir und mir und uns, dass dieser Advent lebendig wird. Ein Warten und eine Ankunft. Amen.